Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno.
Are you ready to go to France?
Richtig, wir beschäftigen uns mit Frankreich, heute bei 8 Milliarden, genauer gesagt mit der Stadt, die wie keine andere nach einem Glücksversprechen klingt. Wir sprechen über Paris. Gut eine Woche ist es her, dass die Stadt ihre Bürgermeisterin im Amt bestätigt hat, Anne Hidalgo, eine gebürtige Spanierin, die im Alter von 2 Jahren nach Frankreich kam. Nun gibt es viele, die gemeinhin Paris als die Stadt der Liebe, die Stadt der Lebensfreude, die Stadt der Schönheit beschreiben. Und wäre die Stadt ein Roman, viele würden sagen, Rosamunde Pilcher hätte ihn geschrieben. Doch jener, der sich mal intensiver mit Paris beschäftigt hat, weiß, dass diese Traumsilhouette einer Stadt durchaus auch ihre negativen Seiten hat. Über die dunkle Seite der Weltstadt Paris, die zuletzt immer mehr Besucher hatte, immer exklusiver und teurer wurde, eine Stadt, die der Erfolg zugrunde richten könnte. Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Britta Sandberg, Frankreich-Korrespondentin des Spiegel und jemand, der sich schon sehr früh in Paris verliebt hat.
Ich bin das erste Mal 1982 gekommen. Das war direkt nach meinem Abitur, da wollte ich einfach mal weg und raus. Mein Vater meinte, ich könnte Französisch zwar auch in der Volkshochschule lernen, aber ich wollte unbedingt nach Paris. Und dann bin ich mit einem Koffer am Gare du Nord angekommen und hatte so ein kleines Zimmerchen unterm Dach, so ein Chambre de Bonne, wie das alle haben, und habe Französisch gelernt und nebenher gearbeitet. Und seitdem hat mich eigentlich diese Stadt dann auch nicht mehr losgelassen, bin ich immer wieder hingefahren. Ich habe einen Teil meines Studiums hier gemacht, ich habe mich in natürlich Franzosen verliebt. Meine Tochter ist hier geboren. Ich habe 5 Jahre von 1999 bis 2004 hier wieder gewohnt und bin aber immer wieder zwischendurch auch hergefahren.
Britta, Paris Anfang der 80er Jahre und Paris 2020. Wie hat sich die Stadt verändert?
Es hat sich rasend verändert. Also natürlich nicht, das ist ja das große Glück von Paris, nicht architektonisch. Hier werden ja selten Häuser abgerissen. Aber als ich kam, Anfang der 80er Jahre, da waren zum Beispiel im Marais alle oder viele Häuserfassaden noch nicht sandgestrahlt und ganz düster und so schwarz-grau. Die Stadt war damals wirklich noch eine andere. Also ich kam mir eigentlich immer vor wie in so einem französischen Film, was man auch in diesen ganzen Filmen immer sah und kannte. Also wenn man in Café ging, dann standen am Tresen die Handwerker und Maler in Blaumännern heißt das, glaube ich, auf Deutsch, ne? Bleu de travail auf Französisch. Im Café selber an den Tischen saßen dann irgendwelche Geschäftsleute oder also zumindest mal ab und zu Männer, die Anzüge trugen und Frauen in Kostümen und auf der Terrasse die Touristen. Das ist jetzt natürlich abhängig, in welchem Viertel man sich bewegt, aber immer seltener geworden. Also die Handwerker und diese ganzen Leute, die sich früher noch Paris leisten konnten, die sind aus dem Stadtzentrum, aus diesen Inneren der 20 Arrondissements eigentlich vertrieben worden durch die hohen und teuren Mieten. Das allein hat das Stadtbild wahnsinnig verändert. Dann ist Paris objektiv schöner geworden, weil man alles sehr schön restauriert und saniert hat. Es ist aber auch sehr viel voller geworden, weil es natürlich wie alle schönen Städte von Touristen überrannt wird. Im Moment gerade nicht, aber in der Regel natürlich schon. Und in den Sommermonaten, also so von Mai bis Oktober, ist es dann, auch wenn man selbst ab und zu in anderen Städten Tourist ist, wirklich auch anstrengend und lästig, wenn man in der Stadt lebt.
Okay, Paris ist also anstrengend. Aber das sind ja viele Städte. Was ist deiner Meinung nach die Besonderheit in Paris?
Was Paris natürlich auch so einzigartig macht, dass diese Stadt so dicht bebaut ist, dass es alle 100 Meter irgendwas Neues zu entdecken gibt, das ist gleichzeitig auch ein bisschen ihr Fluch. Die Stadt ist wahnsinnig eng. Man hat also keinen Platz. Man leidet eigentlich permanent unter Platzmangel. Das fängt mit schmalen Bürgersteigen an. Also hier im Moment auf bestimmten Bürgersteigen, Trottoirs, 1,50 Meter Sicherheitsabstand zu halten, ist technisch unmöglich, weil die Trottoirs noch nicht mal 1,50 Meter breit sind. Also man schlängelt sich so durch. Es geht weiter in den Cafés, in den Restaurants. Überall ist es eng. Überall sind die Tische eng gestellt. Und wenn man aufsteht, also der Ober zieht den Tisch vor, damit man sich da hinten auf die Bankette setzen kann. Und dann setzt man sich dahin. Und wenn man wieder raus will, muss man aufpassen, dass man nicht den gesamten Tisch des Nebenmanns irgendwie abräumt. Das heißt, man hat keinen Platz. Man hat enge, kleine Wohnungen, die wahnsinnig teuer mittlerweile sind. Also an Mietwohnungen ist es im Moment, glaube ich, liegt der Quadratmeterpreis zwischen 30 und 35 Euro pro Quadratmeter. Der durchschnittliche, das heißt in allen Vierteln, durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen liegt in ganz Paris im Moment bei 10.000 Euro pro Quadratmeter. Das bedeutet, dass man selbst in Vierteln, die jetzt nicht für deutsche Verhältnisse nach 10.000 Quadratmetern aussehen, diesen Preis zahlt. Aber dass es im 6. oder 7. auch ganz schnell auf 15.000, 16.000 Euro pro Quadratmeter hochgehen kann. Das ist anstrengend, weil man natürlich in dieser teuren Stadt sich irgendwie versucht zu bewegen. Und sie ist natürlich voll. Es ist anstrengend, zu den Stoßzeiten mit der Metro zu fahren. Im Sommer ist es unglaublich heiß, weil diese Stadt nie wirklich runterkühlen kann, weil sie so ein Steinern ist. Ja, es gibt ja kleine Parks, aber letztendlich keine großen Grünflächen wie in München den Englischen Garten oder in Berlin den Tiergarten und in Hamburg die Alster. Es gibt nicht diese Lungen in der Stadt, deshalb wird es auch nie so richtig kalt. Und natürlich ist die Luft schlecht. Also ich finde, als ich jetzt kam, war es ja 15 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier gewohnt hatte, fand ich, dass die Luft besser geworden ist, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass mittlerweile alle Busse Elektrobusse sind und doch vielleicht ein bisschen weniger Autos und mehr Fahrräder unterwegs sind. Objektiv ist die Luft aber immer noch schlecht und erreicht auch regelmäßig Grenzwerte. Und das alles zusammen, laut, voll, eng, die Luft schmutzig und im Sommer super heiß. Im Sommer fliehen alle aus der Stadt. Das macht das Leben in dieser Stadt, so wunderschön sie ist, natürlich auch anstrengend.
Naja, ich muss ja ehrlich sagen, dass ich noch über die 35 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete nachdenke. Ich glaube, Britta, solche Preise machen etwas mit einer Stadt, oder?
Ja, die Stadt ist natürlich wahnsinnig schick geworden. Also das Viertel, wo hier das Büro ist, ne, das ist so der nördliche Rand vom Marais, die Rue de Bretagne, das war früher ein Viertel, da gab es hauptsächlich Lebensmittelläden. Es gibt hier gab einen sehr schönen kleinen Markt, Marché des Enfants Rouges. Also es gab Metzger, Käseläden, ganz normale Gemüsehändler, aber es gab auch Schreinereien, kleine Handwerkerbetriebe und so. Wenn ich jetzt hier rausgehe, kostet unten im Café der Aperol Spritz, glaube ich, 8 Euro das Glas. Dann kommt so ein Laden mit Trüffelölen und Trüffeln in allen Variationen. Gegenüber ist ein Laden mit super teurem spanischen Schinken. Also es sind immer noch Lebensmittel, aber es hat sich extrem geändert, was da verkauft wird. Und auch dieses Viertel, das Marais, hat sich quasi gen Norden ausgebreitet, ist nun sehr teuer geworden. Das Ganze inklusive der Mieten heißt natürlich, dass es für Leute wie Lehrer, wie Krankenschwestern, wie Studenten kaum Platz gibt in der Stadt. Oder sie müssen unglaublich beengt wohnen. Das führt dazu, dass bei diesen Immobilienpreisen natürlich diejenigen, die kaufen, wer kann 16.000 Euro für einen Quadratmeter bezahlen? Also das sind logischerweise Reiche. Und das andere Drama ist, es sind nicht nur Reiche, sondern es sind natürlich auch viele, die die Wohnungen nur als Zweitwohnungen oder als Investition in Paris kaufen, weil die Preise immer weiter raufgegangen sind in den vergangenen Jahren. Das heißt, eine ganze Reihe von Wohnungen in dieser Stadt sind einen Großteil des Jahres unbewohnt. Da geht nie ein Licht an. Und das ist natürlich gerade in diesen Vierteln wie dem 6. und dem 7. Arrondissement oder auch auf der Estonie kann man das sehen, wenn man abends da spazieren geht. Da sieht man, wie viel Licht an ist oder auch nicht. Also wenn man Geld hat, kann man in dieser Stadt sehr schön leben, sehr viel machen, sehr gut essen gehen. Die Stadt hat trotzdem immer noch auch für alle anderen ihren Charme, aber sie macht es jenen schwer, die eben rechnen müssen und die nicht so hohe Mieten bezahlen können.
Paris, du bist die schönste Stadt der Welt. Paris, du Stadt, die jedem gut gefällt.
Anne Hidalgo wird Bürgermeisterin von Paris.
Paris n'est pas une ville comme les autres.
Paris, du bist die Stadt, die große.
And she's trying to get rid of cars in Paris. And I think that's great. Paris, moi je trouve ça très bien.
Making Paris more green.
She's supported by the left and rejected by the right.
Wir haben die Frau bereits erwähnt, Anne Hidalgo, 61 Jahre alt, gerade zum zweiten Mal zur Bürgermeisterin von Paris gewählt. Eine Sozialistin mit einem sehr, sehr grünen Wahlprogramm. Britta, gerade ist die Frau in den Schlagzeilen, weil sie eine der wichtigsten Straßen der Stadt kurzerhand für Autos gesperrt hat.
Ja, also diese Straße ist die Rue de Rivoli. Das ist wirklich eine der schönsten Straßen der Stadt. Die beginnt fast an der Bastille, geht dann am Rathaus vorbei und geht dann am Louvre entlang. Das sind dann rechts diese Arkadengänge aus dem 19. Jahrhundert. Die Rue de Rivoli war eine der ersten, die unter Osman, der die Stadt quasi eingerissen und diese großen Schneisen und großen Boulevards hier angelegt hat, also Schneisen reingerissen hat, angelegt wurde. Und diese Rue de Rivoli, die dann am Place de la Concorde endet, links die Tuilerien, rechts diese schönen Häuser mit den Arkadengängen, war eine der belebtesten, also von Autos am meist befahrenen Straßen der Stadt. Das war früher vierspurig. Dann gab es eben eine Spur für Busse und Taxen und nochmal drei Spuren für Autos. Und Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin der Stadt, die jetzt vor kurzem wiedergewählt wurde in eine zweite Amtszeit, hat ja insgesamt in ihrer Amtszeit sehr viel dafür getan, dass Fahrräder mehr Platz in der Stadt haben. Und die hat nun kurz vor Ende des Lockdowns diese Straße einfach mal für Autos gesperrt. Es dürfen also nur noch Busse und Taxen fahren. Und auf diesen drei anderen Spuren fahren jetzt Fahrräder. Und ich glaube, und da bin ich nicht die Einzige, das ist auch ein bisschen ein Test eben gewesen, ob man das nicht dann auch langfristig so halten kann. Sie hat ja zum Beispiel auch schon die Uferstraßen entlang der Seine für Autos gesperrt. Da konnte man früher wunderbar ohne viel Ampeln mit den Autos durchfahren. Und das hat sie vor Jahren schon quasi für Fußgänger und Fahrradfahrer und Skateboardfahrer wie so ein kleines Naherholungsgebiet für die Pariser, für die Autos gesperrt und den Parisern zurückgegeben. Anne Hidalgo hat insgesamt vor, eigentlich die Autos aus der Stadt zu vertreiben. Und das ist der langfristige Plan dahinter. Sie baut also kontinuierlich die Fahrradwege aus. Die Fahrradwege sind auch immer sicherer, nämlich dann abgetrennt. Früher musste man sich das oft mit Bussen eine Spur teilen. Und man sieht auch immer mehr Fahrräder. Das Interessante ist, dass ihr natürlich irgendwie ein paar Entwicklungen da auch zugute kamen. Die erste war der monatelange Streik im vergangenen Winter gegen die Rentenreform, wo ja die Metro und alle öffentlichen Verkehrsmittel entweder gar nicht mehr oder nur noch sehr selten fuhren. Das hat die Pariser auf die Fahrräder getrieben. Die haben also alle ihr letztes Fahrrad irgendwie aus dem Keller geholt und haben das ausprobiert. Also auch solche, die vorher noch nicht überzeugte Radfahrer waren. Und dann jetzt nochmal eben die Corona-Krise, wo es den Leuten nicht ganz geheuer ist, in die Metro zu gehen, weil es eben dann doch zu bestimmten Zeiten da ziemlich eng wird und sie lieber Fahrrad fahren. Und Paris ist ja eine Stadt, die nicht groß ist. Lustigerweise, also diese Weltstadt ist ja eine relativ kleine Stadt, wenn man sie vergleicht von der Ausdehnung mit London oder auch mit Berlin. Es kommt also viel weniger Fläche. Man kann auf die gesamte Stadt, man kann wunderbar von Montmartre in 20, 30 Minuten ins Stadtzentrum gehen. Man kann unheimlich viel zu Fuß machen und natürlich kann man dann erst recht viel mit dem Rad machen.
Ich will mir überhaupt nicht vorstellen, was in Deutschland los wäre, wenn Bürgermeister hierzulande anfangen würden, wirklich wichtige Hauptstraßen für Autos zu sperren. Wie gehen denn Pariser damit um?
Ja, sie ist insgesamt sehr angefeindet worden für diesen Kurs, die Autos aus der Stadt zu verbannen, von eben all denen, die auch gewohnt sind, immer mit dem Auto zu fahren, beziehungsweise die einfach drauf angewiesen sind. Und das sind ja nun mal alle Handwerker. Also ein Elektriker, ein Maurer, ein Schreiner, der kann nicht mit dem Fahrrad irgendwie mit seinem Material zum Kunden fahren. Die fluchen. Die fluchen, weil sie halt nicht halten können. Ich hatte neulich einen Elektriker bei mir, der sagte, wir müssen jetzt sonntags in die Rue de Rivoli, um da überhaupt unser Zeug auszupacken. Die Taxifahrer fluchen, noch mehr fluchen die. Die Taxifahrer haben ja zumindest eine Spur noch gemeinsam mit den Bussen. Die ganzen Uber-Fahrer und privaten Chauffeurdienste, die haben richtige Mini-Demos gemacht, weil die da ja überhaupt nicht mehr fahren dürfen. Also das trifft natürlich nicht auf einhellige Zustimmung. Die Stadt sagt aber, es führt kein Weg dran vorbei, langfristig weniger Autos in der Stadt zu haben, um Paris auch in 10 Jahren noch lebenswert, also damit Paris in 10 Jahren noch lebenswert ist, müssen wir was tun gegen die schlechte Luft. Und wir müssen den Leuten Platz geben und wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, sicher auch durch bestimmte Straßen spazieren zu können und auf andere öffentliche Verkehrsmittel ausweichen zu können. Das wird sicher noch weiter auch ein Konflikt bleiben. Aber Anne Hidalgo und ihre Mannschaft, die sind fest entschlossen, das durchzuziehen. Die Gründe, die sie haben, diese Strategie und diese Verkehrspolitik weiterzuführen, sind natürlich einmal die Luftverschmutzung. Zum anderen hat es aber auch viel mit den Folgen des Klimawandels zu tun. Denn überall dort, wo nicht grün ist, wird natürlich die Stadt immer heißer werden. Also wenn wir überlegen, dass nach den Berechnungen bis 2050 sich die Stadt um mindestens, also die Temperaturen um 2,5 bis 3 Grad, wenn nicht mehr angehoben werden, betrifft das Paris besonders, weil es eben so ein steinernes Monstrum ist. Deshalb bauen die überall, legen sie Grünflächen an. Also die Bürgermeisterin hat über 30 Hektar Grünflächen in ihrer vergangenen Amtszeit neu angelegt, 20.000 Bäume gepflanzt. Und wenn man jetzt durch Paris geht, sieht man an ganz vielen kleinen Plätzen so angelegte Beete mit Bäumen, mit Lavendel, mit Bambus, mit Blumen. Also überall, wo Grün hinpasst, wird Grün hingemacht. Aber es wird auch, also es werden auch Fassaden begrünt, Dachterrassen angelegt, einfach um die Stadt, um so ein paar grüne Punkte in der Stadt zu haben, die auch die Temperatur dann regulieren können, wenn es wie im vergangenen Sommer so heiß wird.
She'd like to turn Paris into a 15-minute city.
La ville du quart d'heure.
Alle notwendigen Bereiche des Lebens in einer Stadt so zusammenzuführen, dass vom Wohnort in einer Viertelstunde möglichst viel erreichbar ist.
Das ist total interessant. Also dieser Stadtplaner, der eigentlich Wissenschaftler ist, der heißt so wie du, ähnlich zumindest mit dem Nachnamen Moreno, Carlos Moreno, ist Kolumbianer, wohnt aber schon seit 40 Jahren in Paris und berät auch Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin, schon seit ihrer ersten Amtszeit, letztendlich sogar seit dem Wahlkampf. Was er entwickelt hat, das heißt, nennt er selbst eben la ville du quart d'heure, die Stadt der 15 Minuten. Und es geht von folgender These aus. Also irgendwann in den meisten europäischen Städten oder überhaupt weltweit den Städten haben sich ja dann so Mitte des 20. Jahrhunderts Nutzungen von einzelnen Vierteln herausgebildet. Also es gab auf einmal Büroviertel mit den Unternehmenssitzen und hohen Bürohochhäusern. Und es gab Wohnviertel. Es gab teilweise auch vielleicht Viertel, wo dann Einkaufszentren waren und so. Also das, was vorher viel gemischter in einem einzigen Viertel vorhanden war, wurde auf einmal auseinandergezogen. Hatte aber zur Folge, dass die Leute natürlich lange Arbeitswege haben. Also wenn Sie vom Osten der Stadt in den Westen in das Pariser Büroviertel La Défense fahren, wo viele Firmen ihre Unternehmenssitze haben, überhaupt im Westen, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, dann fahren die halt oft hin eine Stunde und zurück eine Stunde, also sitzen 2 Stunden am Tag in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Auto, wenn sie denn ein Auto haben. Und er geht davon aus, dass er gesagt hat, es wäre viel praktischer, wenn man quasi wieder zu einer gemischten Nutzung zurückkommen würde von Gebäuden und auch von Vierteln. Das heißt, wenn im Idealfall innerhalb von 15 Minuten von deinem Wohnort alles Notwendige für dein Leben erreichbar ist. Die Schule deiner Kinder, die Einkaufsmöglichkeiten, Kulturstätten und im Idealfall vielleicht sogar die Arbeit, solange das möglich ist. Da ist er viel ausgelacht worden für dieses Konzept. Und jetzt mit Corona hat es das so beschleunigt und gab es auf einmal viele Anfragen. Mailand möchte das in Teilen anwenden, Bordeaux auch. Und Anne Hidalgo hat das jetzt für ihre zweite Amtszeit sich auch ins Programm geschrieben. Das bedeutet auch, hat mir dann ein Beispiel gegeben. Er sagt, worüber ich nie nachgedacht habe, in vielen Städten gibt es Orte, die werden immer nur stundenweise genutzt. Also eine Diskothek zum Beispiel. Die wird dann, macht vielleicht um 21 Uhr auf und um 2 Uhr nachts zu und den Rest des Tages gehen da irgendwann mal eine Stunde Reinigungskräfte durch, ansonsten steht sie leer. Und die Idee ist, dass man, warum, sagt er, kann man nicht in der Diskothek nachmittags zum Beispiel Musikunterricht für Kinder oder Theaterunterricht oder so machen. Also eine Mehrfachnutzung von Flächen, die in der Stadt, wo Platz knapp ist, Sinn machen würde. Das ist die eine Idee. Dann natürlich die Infrastruktur, die man braucht, mit Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie sollen das gehen mit der Arbeit? Man kann ja jetzt nicht die Arbeit zu den Leuten bringen. Und auch da hat er gesagt, wir haben ja gesehen, erstens, dass während des Lockdowns die Leute sehr wohl und sehr gut von zu Hause arbeiten konnten. Das heißt, die Frage ist, müssen sie jeden Tag wieder ins Büro gehen? Und dann hat er erzählt von mehreren Laborversuchen quasi von französischen Großunternehmen, die jetzt über 2-3 Jahre verschiedenste Mitarbeiter, ein Unternehmen, das man leider nicht nennen darf, weil es das nicht möchte, aber ein großes Unternehmen, hat 3000 Mitarbeiter in diesem Experiment. Und die haben nahe der Wohnadressen dieser Mitarbeiter Flächen in der Stadt angemietet, kleinere Flächen, wo sie diese Mitarbeiter mit allem versorgen, was sie brauchen, um zu arbeiten. Also starke Computerleitungen, Internet, was weiß ich, große Bildschirme. Also was die dann brauchen, haben sie da. Aber sie müssen nicht mehr bis ans andere Ende der Stadt fahren, sondern können in kleinen Teams, in kleinen Einheiten, die inhaltlich dasselbe machen oder irgendwie zusammengehören, arbeiten. Und das läuft gerade als Experiment. Er war der festen Überzeugung, dass das die Zukunft sein wird, in diesen kleinen Hubs, wie er das nannte, dann zur Arbeit zu gehen, aber nicht mehr jeden Tag quer durch die Stadt zu fahren.
Naja, nun wissen ja viele, die regelmäßig irgendwo in ein Büro fahren, dass es ja nicht immer darum geht, was effizienter ist, sondern dass viele Chefs schlichtweg Kontrolle ausüben wollen, dass sie wissen möchten, was die Leute tun, die sie bezahlen. Ist für so eine Veränderung nicht ein fundamentaler Wandel nötig?
Alle haben jetzt die Erfahrung gemacht, es ist nicht so, dass die Leute zu Hause nicht arbeiten. Also es gibt so, glaube ich, ein neues Grundvertrauen in die Tatsache, dass wenn Leute nicht ins Büro kommen, um zu arbeiten, arbeiten sie aber woanders genauso gut. Und es schließt ja auch nicht aus, dass du vielleicht doch 1 oder 2 Tage mal irgendwie in deinen Unternehmenssitz fährst, wenn es dafür einen guten Grund gibt. Er hält es für das Konzept der Zukunft und sagt, er ist eigentlich drauf gekommen, weil er nämlich früher in genau die andere Richtung gearbeitet hat. Also er hat lange technologische Steuerungen entwickelt, die zum Ziel hatten, zum Beispiel Ampelphasen zu optimieren. Also dass du zu bestimmten Zeiten, je nachdem wie der Verkehr in der Stadt lief, nicht so lange stehst. Und irgendwann hat er gedacht, das ist ja eigentlich Quatsch, wir machen den Bürgermeistern weiß, dass man jetzt mit einer maximal guten Ampelphase irgendwie Energie sparen kann. Aber warum denkt man nicht mal grundsätzlich darüber nach, warum die Leute eigentlich so lange im Auto sitzen? Wieso müssen die eigentlich immer 1 Stunde von A nach B fahren? Das war der Ansatz.
Du hast ja für eine Paris-Geschichte, die kürzlich im Heft erschienen ist, auch mit einem der berühmtesten Architekten der Welt gesprochen. Der Mann ist Londoner, David Chipperfield. Und er hat in Paris offenbar gerade einen Architekturwettbewerb gewonnen.
Ja, das war lustig, weil ich habe mit Chipperfield telefoniert. Er saß in London, ich in Paris und wir kamen nicht zueinander. Aber er hat eben den Lockdown in London verbracht. Der baut ja nun, der ist 66, baut in allen Städten der Welt und hat Büros in Berlin, Mailand, Shanghai, außer in London. Aber beim Lockdown war er in London. Und er hat gesagt, was ihn total erstaunt hat, war, wie leer die Londoner Innenstadt ist, dass da eigentlich eben während dieses Lockdowns niemand mehr rumging. Und da wurde ihm so klar, dass da auch niemand mehr wohnt. Und dass man diese Londoner City in dem Bereich quasi ausverkauft hat an Touristen, an Geschäftsleute. Und er macht im Moment in Paris ein sehr interessantes Wohnprojekt, was eben versucht, das zu verändern auch. Er sagt, eigentlich führt der Weg diese ungebändigte Lust der Investoren zu bauen und die Städte vollzuhauen mit irgendwelchen Bürotürmen und anderen Sachen, da können wir nur was gegen und die Innenstädte letztendlich auch zum Ausverkauf dann für den Ausverkauf zu opfern. Er sagt, daran kommt man nur vorbei, wenn Städte mehr Einfluss auf die Planung, also sprich auf die Investoren nehmen und ihnen vorgeben, also Vorgaben machen, wie sie bauen sollen. Das hört sich erstmal komisch an. Aber in Paris ist das eben gelungen. Und zwar mit einem Projekt, was er dann als Architekt entworfen und gemacht hat. Das ist die ehemalige Polizeipräfektur. Die liegt direkt an der Seine. Wahnsinnig schön. Der Bau an sich war jetzt nicht so schön. Und dieses Gebäude ist stehen geblieben und da kamen also alle möglichen Neubauten dazu. Und die Stadt Paris hat das als Wettbewerb ausgeschrieben für verschiedene Investoren und hat aber Vorgaben gemacht und hat gesagt, okay, wir wollen nicht nur, dass da Büros und Wohnungen drin gebaut werden, sondern wir wollen auch, dass Teile dieser Anlage öffentlich zugänglich sind, dass es einen Markt dort geben wird, wo dann Produkte aus regionaler Produktion verkauft werden können. Da soll eine Jugendherberge gebaut werden, es soll eine öffentliche Kinderkrippe gebaut werden. Und wie bei allen Neubauprojekten der Stadt Paris müssen 30% der Wohnungen Sozialwohnungen sein. Außerdem kommt dann ein Hotel hin. Aber das Hotel hat eben auch öffentlich zugängliche Bereiche. Die Idee ist, dieser neue Ort soll auch ein Ort für die Bewohner im Viertel werden. Es wird ein Restaurant geben, oben auf dem Dach mit einem grandiosen Ausblick. Es wird einen Bereich für zeitgenössische Kunst geben. Olafur Eliasson macht da eine ganz tolle Installation oben. Das ist aber zugänglich für alle. Und diese Jugendherberge, ich habe mir die Baustelle angeschaut, hat eine gigantische Bar, wahnsinnig schön, die auch für alle zugänglich sein wird. Und zwar nicht nur zugänglich im physischen Sinne, sondern auch zugänglich von den Preisen. Und das Lustige ist, in dem Hotel wird es wie in allen Luxushotels einen Spa-Bereich und einen Pool geben. Der Pool aber wird am Mittwoch, wo die französischen Schulkinder dann auch zum Sport, also eigentlich frei haben, aber zum Sportunterricht kommen können und so, für die Kinder des Viertels für den Schwimmunterricht zur Verfügung stehen. Die Idee ist also, die Wohnungen kosten da 16.000 Euro pro Quadratmeter. Aber die Leute, die diese Wohnungen kaufen, also die normalen Wohnungen, nicht die Sozialwohnungen, müssen quasi ihre luxuriöse Welt auch den anderen öffnen. Und die Idee ist, durch so eine gemischte Nutzung und ein solches Bauvorhaben dann Leben ins Viertel zu bringen und nicht ein weiteres Reichenghetto zu bauen.
So, liebe Britta, wir haben jetzt gute 26 Minuten damit verbracht, unseren Hörern zu erklären, warum Paris einen den letzten Nerv rauben kann. Kannst du uns zum Abschluss noch einmal kurz erläutern, warum Paris wundervoll ist?
Weil Paris Paris ist und weil sie einfach, es ist einfach immer wieder wahnsinnig schön, in dieser Stadt herumzulaufen. Ich gehe ganz viel in dieser Stadt und ich bin auch in dem ja wirklich sehr strengen Lockdown hier immer, wenn es ging, spazieren gegangen. Man war da ja zeitlich limitiert. Das hatte teilweise ein bisschen was Deprimierendes, wenn es überall so leer war, aber es hatte auch was wahnsinnig Schönes, weil man natürlich diese unfassbar schöne Architektur dieser Stadt für sich hatte. Wie man im Moment sowieso, haben die Pariser seit Jahrzehnten zum ersten Mal ihre Stadt wieder für sich, weil kaum Touristen da sind und weil alles wieder so ein bisschen aussieht wie auf Filmen, in Filmen und auf Postkarten in den 50er und 60er Jahren. Diese Stadt ist wahnsinnig schön, weil man immer wieder, auch wenn man sie sehr gut kennt, neue Sachen entdeckt, weil sie diese wunderschöne Architektur hat, die wahnsinnig schönen Parks, weil man von einem Museum ins nächste purzeln kann und eine Dichte an moderner oder anderer Kunst hat, wie sie anders wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Sie hat aber auch was ganz Besonderes, weil trotz allem hier immer noch so eine, finde ich, andere Leichtigkeit mitschwingt. Das liegt auch daran, dass Paris so eine Bruchstelle zwischen dem Norden und dem Süden ist. Ich habe ganz am Anfang, als ich hier ankam, in den 80er Jahren, als junge Journalistin ein Interview mit dem von mir quasi sehr verehrten Journalisten, damals beim ZDF, Georg-Stefan Troller, geführt. Und der hat in diesem Interview gesagt, Paris ist genau die Bruchstelle zwischen dem kühlen, rational beherrschten Norden und dem ganz anders tickenden Süden. Es hat aber von beiden was. Und das stimmt. Das Leben findet hier nach wie vor sehr auf der Straße statt, was natürlich mehr Süden ist. Und trotzdem gibt es natürlich auch alles andere, was man im Norden auch hat. Leute, die arbeiten und Dinge, die funktionieren. Aber die Pariser, ob sie einkaufen gehen oder ins Café gehen, machen das nicht nur nach wie vor immer nur um einzukaufen oder nur um Kaffee zu trinken, sondern immer auch, das wirst du ja aus deinem Land sehr gut kennen, um ein bisschen Spaß zu haben und zu reden. Und es liegt immer so eine gewisse Leichtigkeit in der Luft, natürlich auch eine Leichtigkeit zwischen Männern und Frauen und zwischen Männern und Männern und wie auch immer. Das alles macht was mit der Stadt und das macht sie immer noch sehr liebenswert.
Das war 8 Milliarden heute mit meiner Spiegelkollegin Britta Sandberg in Paris, die bewiesen hat, dass wahre Liebe nur dann möglich ist, wenn man das, was man liebt, auch aufrichtig kritisiert. In ihrem Fall die Weltstadt Paris. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und den üblichen Podcast-Apps. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Mein Name ist Juan Moreno. Bleiben Sie gesund.